Wir, seine Geschöpfe, wir, die Geschöpfe, rebellieren gegen ihn und ruinieren damit nicht nur die gute Schöpfung, sondern auch unsere Beziehung mit dem Schöpfer und die Reaktion Gottes darauf, dass er seinen Sohn als König einsetzt, Jesus, der am Kreuz die gerechte Strafe für unsere Rebellion auf sich nimmt, sie trägt und den Gott nach erfolgreich abgeschlossener Rettungsmission wieder von den Toten auferweckt. Vielleicht tun sich da Fragen auf für euch, falls ihr jetzt nicht die ganze Reihe mitbekommen habt. Und es lohnt sich Zeit, in diese Fragen, die sich jetzt vielleicht auftun, zu investieren. Aber falls ihr regelmäßig gekommen seid, dann ist es möglich, dass ihr an dem Punkt angelangt seid, wo ihr erkannt habt, dass diese biblische Beschreibung vom intellektuellen, vom geistlichen, vom moralischen Standpunkt aus einleuchtet und der Wahrheit entspricht. Aber dann ist da vielleicht auch dieses Zögern. Irgendwie bin ich noch nicht bereit, den nächsten Schritt zu unternehmen. Vielleicht bin ich noch nicht bereit dazu, eine Beziehung mit Gott zu beginnen durch seinen Sohn Jesus Christus. Es ist so, als stünde ich am Tor. Ich bin unentschieden. Ich warte ab. Ich will diesen nächsten Schritt noch nicht gehen. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Ich weiß noch nicht genau, ob ich eintreten will. Und in dem Fall interessiert sich vielleicht, was Jesus zu diesem Zögern sagt. Denn ich denke, was er dazu sagt, ist überraschend. Jesus sagt, dein Zögern ist sehr, sehr klug. In Jesu Augen sind wir vernünftig, wenn wir uns erst einmal zurücknehmen. Denn Jesus sagt, geh diesen nächsten Schritt nicht, bevor du dir nicht im Klaren darüber bist, was er für dich bedeutet. Geh diesen Schritt nicht, bevor du nicht verstanden hast, welchen Unterschied dieser Schritt für dein Leben machen wird. Deshalb wollen wir uns heute Zeit nehmen, um uns Gedanken über den Unterschied zu machen, den Jesus im Leben bewirkt. Und vielleicht habt ihr, wie Alex schon gesagt habt, bestimmt habt ihr jetzt gemerkt, wir haben dieses Thema, Jesus macht den Unterschied, von einem Sonntag, der heute stattfinden würde, auf 3 Sonntage verlängert, einfach um uns 3 Aspekte dieses Unterschiedes etwas genauer anzuschauen. Und heute wird Jesus, so wie wir es in Lukas 14 gelesen haben, von diesem angesehenen Menschen zum Essen eingeladen. Und jetzt sehen wir, wie Jesus sich den Menschen gegenüber verhält. Worüber spricht er mit ihnen? Um nochmal ganz kurz die Zusammenfassung etwas zu verlängern, einfach damit wir alle auf derselben Wellenlänge sind, möchte ich jetzt nochmal ganz kurz die Punkte, die diesen roten Faden durch die Bibel verbinden, diesen roten Faden, den wir in Gott kennenlernen, näher angeschaut haben. Diese Hauptpunkte möchte ich jetzt nochmal kurz erwähnen. Also wir sahen am Anfang, wie Gott die Welt erschuf. Gott bestimmte die Menschheit dazu, seine Welt unter ihm zu regieren. Also ein enormes Privileg, das Gott den Menschen gegeben hat. Aber wir haben gegen ihn rebelliert. Und Gott zieht uns dafür zur Rechenschaft. Konsequenzen sind Bestrafung und Tod. Und das hierin sehen wir den Gott der Gerechtigkeit, der Böses, der Ungerechtigkeit nicht unbestraft lassen kann. Dann sehen wir aber auch den Gott der Liebe in derselben Handlung, der nämlich in die Geschichte eingreift, um unser Problem zu lösen durch seinen Sohn. Gott betrachtet unser Handeln als großes Ungerecht, aber am Kreuz lernen wir Gott als Gott der Liebe kennen und der Gerechtigkeit, weil sein Sohn aus Liebe für uns dieses Unrecht mit seinem Leben an unserer Stadt bezahlt. Ostern, da geht es darum, dass Gott diesen Jesus von den Toten erweckt und ihn zum Herrscher über die Welt ernennt. Und die Frage, die sich dadurch stellte, war, werden wir unser Vertrauen da hineinsetzen, dass Jesus durch seinen Tod den Preis für unsere Rebellion gezahlt hat. Soweit waren wir. Und jetzt gehen wir quasi nochmal einen Schritt zurück. Eigentlich sind wir an dem Punkt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, beim Vater, zum Vater gegangen ist. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen uns hier an, wie Jesus in Fleisch und Blut bei diesem Festmahl mit diesen Menschen umgeht. Lukas Evangelium Kapitel 14. Als Hintergrund dazu sollte ich vielleicht anmerken, dass Jesus auf dem Weg zu seinem Tod ist. Er wandert nach Jerusalem, wo er getötet werden wird. Und je mehr er sich Jerusalem nähert, umso größer werden die Spannungen zwischen ihm und der Obrigkeit. Anfangs waren sich die Anführer noch etwas unklar, was Jesus eigentlich wollte, warum er gekommen war. Und Jesus hat aber in der Zwischenzeit viele Unklarheiten aus dem Weg geräumt. Jesus beantwortet ihre Fragen, und während die Unklarheiten verschwinden, merken die jüdischen Anführer, allen voran die Pharisäer hier, dass sie Jesus eigentlich gar nicht so sehr leiden können. Jesus steht ihnen im Weg, er fordert ihren eigenen Machtanspruch heraus, und deshalb sehen wir in Vers 1, als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines angesehenen Pharisäers zum Essen kam, dass man ihn sehr genau beobachtete. Also das ist kein entspannter Besuch bei Freunden. Sie beobachten ihn genau. Jesus ist hier auf dem Prüfstand, und die Anwesenden, das sind nicht seine Freunde, die wollen ihn auf frischer Tat ertappen. Die wollen sehen, wie er was Falsches sagt und sie ihn beschuldigen können. Jetzt springen wir vor zu Vers 15 und sehen dort, wie einer der Tischgenossen ganz dick ins Fettnäpfchen tritt, indem er sagt, Vers 15, selig, wer im Reich Gottes essen wird. Vielleicht kennt ihr die Situation, man sagt was beim Essen und man merkt, hätte ich das bloß nicht gesagt. Mir geht das öfter mal so, euch bestimmt auch. Normalerweise ist es dann so, dass jemand das Thema irgendwie ganz nett ändert und alle tun so, als wäre nichts passiert, und die Gespräche gehen erstmal weiter und du bist glimpflich davongekommen. Der Mann hier hat sich das wahrscheinlich auch gewünscht. Aber heute hat er Pech. Keiner reißt ihn raus, keiner rettet ihn. Und dieser Mann sagt, was effektiv, wenn er sagt, selig, wer im Reich Gottes essen wird, ist, er sagt, Mensch, haben wir ein Glück, huh? Wir sind Pharisäer, wir sind die religiösen Anführer und wir sind damit ganz oben auf Gottes Liste, um in den Himmel zu kommen. Wir haben die Top Priority. Der Pharisäer geht davon aus, dass er zum erlauchten Kreis gehört, zu den Glücklichen, zu den wenigen, die in den Himmel kommen wird. Er hat es sicher, er gehört zum inneren Kreis, und Jesus dreht sich zu ihm rum und zerstört dieses falsche Gefühl der Sicherheit. Jesus erzählt diese Geschichte, die dann folgt, um zu verdeutlichen, wo der Pharisäer falsch liegt. Vers 16. Ein Mensch gab ein großes Essen und lud viele ein. Also ein Mann, bereitet eine Party vor, sozusagen. Er organisiert das Essen, er zündet den Grill an, schon mal draußen. Er bläst vielleicht Ballons auf, ihr kennt das ja. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Mann, der eine Party vorbereitet, und er verschickt Einladungen an Leute, damit sie kommen und mit ihm diese große Party feiern. Und Jesus will, dass seine Zuhörer sich vorstellen, wie Gott den Himmel für seine Gäste vorbereitet. Gott lädt viele Menschen ein. Es ist eine groß angelegte Einladung. Nicht nur ein innerer Kreis ist eingeladen, sondern es ist eine groß angelegte Feier. Damals war es wohl so, dass man zu einem Fest zwei Einladungen verschickte. Die Leute hatten ja keinen Kalender, keine Uhren und deshalb gab es zunächst mal eine Ankündigung. Und wenn dann die Zeit für die Feier gekommen war, dann schickt er nochmal seinen Diener rum zu den eingeladenen Gästen und sagt, jetzt ist es soweit. Also die zumindest, die eingeladen waren und die Ja gesagt haben. Er schickt den Diener rum, es ist soweit, kommt, alles zubereitet. Und so macht er das auch in Vers 17. Zur Stunde des Mahls sandte er seinen Knecht aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, alles ist schon bereit. Musik läuft, die Ballons sind aufgeblasen, der Wein ist da, Fingerfood steht bereit, Salate warten, der Grill ist geheizt. Und was passiert? Vers 18. Da begannen auf einmal alle, sich zu entschuldigen. Vielleicht wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn ihr selbst schon mal eine Party vorbereitet habt und es ist alles bereit. Du legst noch hier und da ein bisschen Hand an, du rückst alles so ein bisschen zurecht. Und da fängt das Telefon an zu klingeln. Und einer nach dem anderen fangen die Gäste an, abzusagen. Sie rufen an und sagen, tut mir total leid, da ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Ich würde ja wirklich gerne kommen, du weißt das ja. Aber ich schaff's einfach nicht, tut mir leid. Wenn wir uns in die andere Rolle versetzen, bis jetzt waren wir auf der Rolle dieses Menschen, der diese Party vorbereitet hat, aber jetzt ist es nicht mehr unsere Party und unsere Gäste, jetzt sind wir die Eingeladenen und es ist die Feier des anderen. Wir wurden eingeladen und ja, wahrscheinlich haben wir das alle irgendwann mal gemacht, dass wir dachten, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Wir wurden eingeladen, in letzter Minute sind wir abgesprungen. So oder so, auf Seite des Gastgebers können wir uns den Schmerz vorstellen, die Enttäuschung. Und auf Seite der Gäste können wir uns wahrscheinlich vorstellen, warum man sowas tun könnte. Frage, sind diese Entschuldigungen angemessen? Manche Gründe sind ja besser als andere. Jude und ich zum Beispiel, also meine Frau Jude und ich, mussten uns für die 60. Geburtstagsfeier von Judes Mutter entschuldigen, weil an diesem Tag unser ältester Sohn Oliver geboren wurde. Sie hat uns das nicht allzu übel genommen. Aber wie sieht's jetzt hier aus? Wenn diese Menschen hier diese Entschuldigung vorbringen, ist das angemessen, ist das angebracht? Kann man das verstehen? Vers 18. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen, um ihn zu besichtigen. Ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt. Wisst ihr, unten in Markleeberg mit Blick auf den See ein Acker. Vers 19. Ein anderer sagte, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft. Die sind tiefer gelegt und mit Breithufen. Und ich bin unterwegs, sie zu prüfen. Ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt. Und wieder ein anderer sagte, ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Auf der einen Seite mag man vielleicht anerkennen, dass Immobilien, Transportmittel und Beziehungen vernünftige Gründe sind, bei einer Feier abzusagen. Aber gleichzeitig spiegeln sich darin auch unsere Prioritäten wieder. Schauen wir uns mal die erste Entschuldigung an. Acker gekauft, muss mir den anschauen. Samstagabend, klar, was sollte man sonst an einem Samstagabend veranstalten? Kann das nicht bis Montag warten? Ist ziemlich durchsichtig, der will sich einfach entschuldigen. Der will einfach nicht gehen. Probefahrt mit dem Ochsen kam. Man wirklich? Wer würde 5 Joch Ochsen kaufen, ohne sich die nicht vorher genau anzusehen? Man kauft sich auch kein gebrauchtes Auto, ohne es Probe zu fahren. Also ist klar, keine Lust hinzugehen. Hochzeit, Vers 20. Vielleicht kann man da verstehen, das ist eine Umstellung. Die haben gerade geheiratet. Ändert sich viel. Aber wenn man wirklich mit jemandem feiern gehen will, dann ist doch eigentlich eine frische Hochzeit oder Heirat, Ehe, doch kein Grund, nicht zu gehen, oder? Wer hört denn auf eine Feier zu gehen, weil er geheiratet hat? Und hier wird klar, die Prioritäten dieser Leute liegen woanders. Und bei uns ist es genauso. Wenn wir sagen, ich habe zu viel um die Ohren, um auf deine Party zu kommen, dann sagen wir wirklich, du bist mir nicht wichtig genug. Ich habe keine Zeit für dich. Dort beim Abendessen mit Jesus gab es also Menschen, die die Einladung Gottes entweder schon mit einem Nein zurückgeschickt hatten oder sie einfach am Notizbrett hängen ließen oder eben sich mit Ausflüchten versucht hatten, rauszureden. Und Jesus sagt zu diesem Tischgenossen, zu dem Pharisäer, du bist auf dem besten Wege, genau das zu tun. Du warst vielleicht mal ganz oben auf der Liste, aber die Art und Weise, wie du mich behandelst, wie du mich ablehnst, so lehnst du auch die Einladung zu Gottes Feier im Himmel ab. So wie es damals Leute gegeben hat, für die andere Sachen wichtiger waren als die Beziehung mit Gott, die Beziehung mit Jesus, so gibt es die auch heute noch. Ob es jetzt Arbeit ist oder Immobilien, ob es Heirat, ob es der Freund oder die Freundin ist, Familie, Kinder, Spaß, Sport, Beziehung, irgendwas ist immer wichtiger als die Einladung zu Gottes großer Feier. Aber die traurige Realität ist, dass uns unsere Ausflüchte, diese Entschuldigung, die wir vielleicht vorbringen, irgendwann mal das Leben kosten könnten. Denn irgendwann kommt die Zeit, wenn die Party voll ist. Jesus sagt, dass Gott sich nicht in seine leere Festhalle setzt und anfängt zu heulen. Gott ist sicherlich nicht auf die geladenen Gäste angewiesen, aber er nimmt die Ausflüchte persönlich. Wenn ihr euch Vers 21 anschaut. Der Knecht kam zurück und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig. Was meint ihr? Ich denke, Gott hat das Recht, zornig zu sein. Gott hat sich die Mühe gemacht, diese Party zu organisieren im Himmel, und er wird sie sich bestimmt nicht von ein paar Leuten mit fadenscheinigen Ausflüchten ruinieren lassen. Und so füllt der Mann eben seine Feier mit anderen Menschen. Menschen, die seine Einladung zu schätzen wissen. Vers 21, weiter geht's, da sagte der Hausherr zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Gott sagt, lade die ein, von denen niemand jemals erwartet hätte, dass sie zu meiner Feier eingeladen wären. Im Himmel wird's Menschen geben, die wir nie dort erwartet hätten. Und weiter geht's in Vers 22. Der Knecht sagte, Herr, was du angeordnet hast, ist geschehen und es ist noch Platz. Und der Herr sagte zum Knecht, jetzt geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus sagt hier, Menschen nehmen diese Einladung tatsächlich an. Menschen kommen zu Gottes Feier im Himmel. Aber es sind nicht die, denen Sport und Arbeit und Familie oder das eigene Heim so wichtig sind, dass sie keine Zeit für Jesus haben. Wenn wir eine Beziehung mit Gott wollen, dann muss Gott für uns Vorrang haben. Denn was passiert, wenn Gott kein Vorrang eingeräumt wird? Das sehen wir in Vers 24. Von jenen Leuten, die zuerst eingeladen waren, wird keiner mein Mahl genießen. So Zu dieser Party gibt es keine Hintertür, es gibt keine Art und Weise, hineinzukommen. Und wer die freie Einladung ablehnt, der bekommt auch tatsächlich keinen Platz. Und vielleicht denkst du jetzt, da antworte ich lieber mit Ja. Aber ich denke, da müssen wir noch über Folgendes uns im Klaren sein. Obwohl die Einladung frei ist, weil Jesus dafür durch seinen Tod am Kreuz bezahlt hat, so ergeben sich doch große Konsequenzen für die, die diese Einladung annehmen. Und genau deshalb berät Jesus uns, dass wir einen Moment innehalten und dass wir die Kosten überschlagen, wenn man so will, bevor wir die Einladung annehmen. Wir sind bei Punkt 4 angekommen. Genau. Jesus fordert die Zuhörer auf und uns mit ihnen, dass wir diese Einladung nicht annehmen, bevor die Entscheidung nicht gründlich abgewogen haben. Und dazu geht Jesus jetzt auf die Konsequenzen der Nachfolge ein, in den Versen 25 und 26 beginnt das. Es zogen aber viele Leute mit ihm und er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Jesus sagt, es ist unmöglich, zu mir zu kommen. Es ist absolut unmöglich, wenn du nicht deine Familie und dein eigenes Leben hast. Wie bitte? Was bedeutet dieses Hassen? Jesus meint natürlich nicht wirklich, dass wir die Familie hassen müssen. Er ruft ja an anderer Stelle nicht mal nur zur Nächstenliebe auf, sondern sogar zur Feindesliebe. Worum geht's ihm also? Ich denke, wir sollten so verstehen, als ob Jesus sagen würde, deine Liebe und deine Hingabe für mich, für Jesus, soll deine Liebe und deine Hingabe zu allen anderen Dingen so weit überragen, als ob du sie im Vergleich zu deiner Liebe für mich sogar hassen würdest. Es ist ein Kontrast. Und Jesus sagt mit anderen Worten, wenn man sich zwischen Jesus und der eigenen Familie entscheiden müsste oder sogar Jesus und dem eigenen Leben entscheiden müsste, dann sollte die Entscheidung für Jesus fallen. Und so sagt Jesus zu mir, Klaus, deine Hingabe an mich kommt an allererster Stelle, deine Bindung an mich kommt noch vor deiner Bindung an die wertvollsten Menschen in deinem Leben. Jude, Olli, Lukas und Max. Jesus fordert mich auf, dass er wichtiger ist als selbst meine Familie. Es kommt vielleicht häufiger vor, als wir uns das vorstellen, dass diese Trennung zwischen Familie und Jesus sehr real ist. In muslimischen Ländern zum Beispiel, aber auch in anderen Religionen geschieht das vielleicht häufiger als bei uns, aber selbst in westlichen Familien können und werden Spannungen zwischen Eltern und Kindern entstehen, die letztendlich die Forderung ausdrücken, entweder Jesus oder wir. Du musst dich entscheiden, Jesus zuerst oder deine Familie zuerst. Das war der erste Punkt. Zweiter Punkt, sind wir bereit, unser Kreuz zu tragen? Vers 27, Jesus sagt, Wer nicht sein Kreuz trägt und in meine Nachfolge tritt, kann nicht mein Jünger sein. In Jerusalem können zur Osterzeit Kreuze geliehen werden. Vielleicht habt ihr das auch in den Nachrichten gesehen. Die kann man dann symbolisch raus zum Kreuzigungsort hinaustragen. Ich will das gar nicht bewerten, aber wir sollten nicht den Fehler machen, das Ganze zu romantisieren. Jesus fordert uns auf, zu sterben. Die Einladung zu Gottes Feier, die ist mit hohen persönlichen Kosten verbunden. Jesus nachzufolgen, ist kein Zuckerschlecken. Sich dafür zu entscheiden, Jesus nachzufolgen, schließt die persönliche Erklärung ein, dass ich meinen eigenen Interessen gestorben bin. Die treibende Kraft für mein Handeln ist nicht länger mein eigener Wille, meine Wünsche, mein Selbsterhaltungstrieb, was auch immer, sondern Jesus nachzufolgen bedeutet, das alles sterben zu lassen für den, der für mich gestorben ist. Und die Frage, die Jesus hier in aller Klarheit an uns richtet, lautet: Bin ich bereit, bist du bereit, dieses persönliche Opfer zu bringen, als Konsequenz dessen, Jesus nachzufolgen? Diese zwei Herausforderungen liegen gewissermaßen auf dem Tisch. Wir stehen ja noch da am Tor. Und die Frage stellt sich, können wir es uns leisten, die Einladung anzunehmen? In Vers 28 bis 30, da bringt Jesus es auf den Punkt: Wer von euch wird sich, wenn er einen Turm bauen will, nicht zuerst hinsetzen und die Kosten berechnen, ob er auch genug habe zur Ausführung? Es könnten sonst, wenn er das Fundament gelegt, den Bau aber nicht fertiggestellt hat, alle, die es sehen, sich über ihn lustig machen. Dieser Mensch hat zu bauen angefangen und war nicht in der Lage, es fertigzustellen. Ihr baut wahrscheinlich keine Türme, ihr höchstens Sandtürme vielleicht am See unten. Es geht um ein großes Bauprojekt und es ist klar, wer ein großes Bauprojekt angehen will, der muss vorher abschätzen, wie viel es ihm kosten wird. Das ist gar keine Frage. Kann ich mir das Projekt leisten? Wenn nicht, geht es schief, wenn ich es trotzdem tue. Das heißt jetzt ganz konkret, um ein Beispiel vielleicht anzusprechen, wenn ich mich dazu entscheide, die Einladung Gottes anzunehmen und ich bin zum Beispiel noch nicht verheiratet, dann sollte ich nach dieser Entscheidung nur noch jemanden heiraten, der selbst auch diese Einladung angenommen hat. Aber jetzt gibt's ja diesen Mann, der hinter dir her ist, der aber kein Christ ist. Und da ist die rein theoretische Frage natürlich: Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Bist du bereit, Nein zu dem Mann zu sagen, der dich mag, der eine Beziehung mit dir sucht, der dir zu Füßen liegt, aber Jesus nicht zu Füßen liegt? Mit 24 ist das vielleicht noch kein großes Problem. Aber was wäre mit 37? Wenn der christliche Mann, die christliche Frau nicht auftaucht, dann wäre eine Konsequenz deiner Nachfolge Jesu unter Umständen, Single zu bleiben. Und diese Kosten der Nachfolge sind real und schmerzhaft. Also die Kosten, die Konsequenzen liegen hier offen vor uns und vielleicht schrecken wir jetzt zurück und sagen, puh, der Preis ist mir zu hoch. Aber da stellt Jesus schon die nächste Frage und er fragt, können wir es uns eigentlich leisten, nicht zur Feier zu gehen? Vers 31. Oder welcher König wird sich, wenn er auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er imstande ist, mit 10.000 Mann dem entgegenzutreten, der mit 20.000 Mann gegen ihn anrückt? Also hier gibt es diese Konfliktsituation, ein Krieg droht und der König muss sich genau Gedanken machen, kann ich diesem Angreifer oder kann ich dem Widersacher widerstehen? Und wenn nicht, wenn es ganz klar ist, ich werde da als Verlierer hervorgehen, dann wird er doch im Vorfeld umsichtige Entscheidungen treffen, Frieden suchen. Für uns ist es so, wir haben unsere Unabhängigkeit vom Schöpfergott erklärt. Und wir hängen mit jedem Atemzug von ihm ab. Am Ende, bei der Kassenprüfung, wird es nicht gut für uns aussehen. Können wir uns also im Lichte unserer Situation als Rebellen gegen Gott tatsächlich leisten, dass wir uns nicht für Jesus entscheiden? Anders ausgedrückt, kann der Preis der Nachfolge jemals den Preis überwiegen, den unsere andauernde Rebellion gegen Gott nach sich ziehen wird? Was also bleibt unterm Strich? Vers 33, so kann denn keiner von euch, der sich nicht von allem lossagt, was er hat, mein Jünger sein. Nochmal, so kann denn keiner von euch, der sich nicht von allem lossagt, was er hat, mein Jünger sein. Folgendes Szenario. Unser Treffen ist zu Ende. Wir sind am Rausgehen. Du kommst gerade draußen zum Tor und da begegnest du Jesus. Der gekreuzigte und auferstandene Herr des Universums sitzt draußen auf dem kleinen Mauerabsatz neben dem Tor. Und er spricht dich an. Hast du kurz Zeit? Ich möchte mit dir reden. Und du sagst, ja klar, wir haben in den letzten Wochen sowieso viel über dich nachgedacht. Und Jesus sagt, ich will, dass du kommst und mir nachfolgst. Was wirst du sagen? Du warst auf dem Weg zum Auto. Kann ich noch kurz mein Auto holen? Ja, lass dein Auto hier. Wie steht's mit meinem Geldbeutel? Meine EC-Karte ist da drin. Lass es einfach hier. Mein Smartphone ist praktisch. Lass es hier. Wie steht's mit meinen Erinnerungen, mein Abschluss, meine Fotos, mein Lebenslauf, mein Diplom? Ist alles zu Hause. Lass es einfach hier. Meine Freunde? Lass sie hier. Mein neuer Rasierapparat? Lass ihn einfach hier. Kann ich meinen Freund mitbringen? Meine Frau? Mein Mann? Kann ich meine Freundin mitbringen? Nein, lass sie hier. Meine Kinder, lass deine Familie hier. Es ist wieder eine rein theoretische Situation, aber tatsächlich ist es so, dass Jesus das hier und heute auf diesem Zettel vor uns sagt. Jesus sagt, Gott hat alles für seine Feier im Himmel für dich vorbereitet, und du bist eingeladen zu kommen. Wenn du die Kosten abschätzt, wirst du die Einladung annehmen. Oder schaust du dir die Kosten an und sagst nein. Die Einladung muss ich ablehnen. Nächstes Mal werden wir uns eine der eindrucksvollsten Geschichten der Bibel anschauen und wir werden sehen, wie der himmlische Vater seinen Sohn begrüßt, der rebelliert hat, weggelaufen ist und jetzt zurückkommt. Und als er zurückkommt, da schmeißt der Vater eine Riesenparty für ihn. Und wenn du die Freude des Vaters, wenn du die Freude des Vaters siehst, über die, die heimkommen, vielleicht wirst du dann auch sagen, ja, ich will zu ihm zurückkehren. Ja, die Einladung will ich nicht abschlagen. Die nehme ich an. Ich denke, für viele von uns wäre das keine überhastete Entscheidung. Es sind ja mittlerweile 8, 9 Wochen vergangen. Und vielleicht bist du so weit, dass du sagst, ja, ich bin mir der Konsequenzen bewusst. Und ich will die Einladung annehmen. Ich will meine Beziehung mit Gott durch Jesus vor alles andere stellen. Alles andere. Vielleicht sagst du auch, alleine kann ich es nicht, aber Gott wird mir dabei helfen. Falls du die Entscheidung treffen willst und zum Beispiel verheiratet bist, dann wird Jesus mit Sicherheit zu dir sagen, du wegen deiner Frau, ich möchte, dass du ein treuer und liebender Ehemann für sie bist. Das ist Teil deines Dienstes für mich. Über die Arbeit wird er vielleicht zu dir sagen, du, ich will, dass du zurückgehst auf die Arbeit und dass du ein treuer und ehrlicher Angestellter bist. Das ist Teil deines Dienstes für mich. Vielleicht sagt Jesus aber auch, ich will, dass du als Missionar nach Zentralasien gehst. Wir hatten die Jews ja hier. Bevor wir uns entscheiden, ist es wichtig, dass wir innehalten, dass wir den Preis der Nachfolge abschätzen, dass wir die Entscheidung aber auch nicht unnötig verschleppen. Denn Jesus sagt, dass Gott nicht unbefristet Einladungen aussprechen wird.